Ja, ihr Lieben, den Geist zum Dienen, ich glaube, den brauchen wir. Und den brauchen wir auch, wenn wir die Bibel lesen. Und das ist immer wieder neu spannend, dass uns das, was in der Bibel steht, das Logos, das geschriebene Wort, uns auch zum Rhema wird. Ein lebendig gewordenes Wort. Und ich hoffe, dass das ein oder andere uns heute lebendig vor Augen steht, dass ich euch ein wenig mit reinnehmen kann in die Gedanken, die der Herr hat, die der Herr Jesus dem Johannes mitgegeben hat. Heute ist die fünfte Ausgabe, wenn wir den Uli mitnehmen, war es schon die sechste oder ist es die sechste von unserer Predigtreihe. Heute beginnen wir zu betrachten die Gerichte. Ja, die siebenjährige Trübsalzeit beginnt und es beginnt die Zeit der Gerichte. Ich möchte daher auch gleich zu Beginn so ein wenig darauf eingehen, so ein paar erläuternde Gedanken, die wir vorher wissen müssen. Ja, dass ihr so ungefähr wisst, was wir heute machen. Also ich werde so ein paar einleitende Gedanken mit uns teilen, um dann auf die ersten vier Siegel zu kommen. Das sind die sogenannten apokalyptischen Reiter. Ja, da haben wir wieder die Pferde von heute Morgen, aber das sind ein bisschen andere Pferde. Gut, aber danach schaue ich noch, was das zum Beispiel mit der Endzeitrede von Matthäus 24 zu tun hat. Und dann sind wir für heute auch fertig. Und ich habe mit dem Prediger von nächste Woche vereinbart, dass der Prediger danach einfach weitermacht. Das bin nämlich ich auch. Also so viel dazu. Nächste Woche stehe ich auch nochmal hier, hat sich so ergeben. Aber das war jetzt ganz gut, weil ich so das Thema entsprechend aufteilen konnte. Beim nächsten Mal sind wir nämlich bei den Posaunen insbesondere und das hat viel mit Plagen zu tun. Aber ich versuche nächste Woche herauszustellen, dass es trotzdem ein Buch der Ermutigung ist. Und ich habe ganz viel herausgefunden zur Ermutigung von uns. Und ich glaube, schon mal die Einladung für nächste Woche, dürft ihr gerne dabei sein. Gut, nochmal so am Rande, dass ich hier vorne so ein Schalke-Shirt anhabe. Das ist kein Schalke-Shirt. Das ist jetzt keine Offenbarung von mir, dass ich den Verein gewechselt habe. Das sieht nur so aus. Ne? Das ist ein ganz normales Shirt. Nicht, dass einer meint, ich hätte jetzt hier etwas enthüllt. Nein, so ist es dann doch nicht. Gut. Ein oder kein Buch mit sieben Siegeln, ja? Oft ist es ja so, dass wir uns, selbst wir Christen, scheuen uns manchmal so ein wenig davor, ach, die Offenbarung, da steht so viel drin, was ich so nicht begreife, ich lasse es lieber weg. Das ist ein Buch mit sieben Siegeln insgesamt und das ist mir zu geheimnisumwittert, das packe ich nicht an. Aber so ist es ja gar nicht, ja? Es ist nur so umgangssprachlich, oft auch in anderen Dingen nutzen wir den Begriff, das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Na, wenn ich irgendetwas nicht verstehe, ich zum Beispiel die Technik im Computer, das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ja, das ist einfach so. Andere, die haben damit überhaupt kein Problem. Ja, das ganze Buch der Offenbarung ist nämlich kein versiegeltes, geheimes Buch. Der Apostel und Evangelist Johannes hatte ja ganz klar den Auftrag vom Herrn Jesus bekommen, alles, was er sieht, aufzuschreiben. Nur die sieben Donner nicht. Das ist das Einzige, was er nicht aufschreiben durfte. Dazu sagt die Bibel gar nichts. Alles andere sollte er genauso aufschreiben. Also überhaupt nichts, was man verstecken müsste. Und stattdessen ist halt das gesamte Buch der Gerichte, das das Lamm in Händen hält, das ist ein Buch mit sieben Siegeln, die aber das Lamm aufbrechen wird. Ja? Und da ist ja auch heute, womit wir heute auch mit beginnen, um uns das anzuschauen. Wie traurig wäre es, hätte sich niemand gefunden, diese Siegel zu brechen. Das Gericht könnte so nicht ausgeführt werden und die Neuschaffung vom Allen durch unseren Herrn Jesus könnte gar nicht zustande kommen, wie es im Buch der Offenbarung halt beschrieben wird. Aber es muss alles so geschehen. Gott ist treu, absolut zuverlässig in seinem Wort und seine Versprechen und Verheißungen wird er einhalten. Da gibt es überhaupt keinerlei Zweifel. Ein Buch der Offenbarung für uns zur Freude, nicht zur Angst vor den Gerichten. Für wen sind die Gerichte gemeint? Ich möchte hier nur kurz darauf eingehen. Nach einer Vielzahl von doch Bibelauslegern und auch in unserem Predigerteam zur Offenbarung waren wir auch gemeinsam der Meinung und der Überzeugung, dass die heute lebenden Christen diese Zeit der Gerichte, von denen wir gleich hören werden, gar nicht mitbekommen. Wir sind dann gar nicht mehr hier auf der Welt. Die gesamte siebenjährige Drangsalzeit werden wir nicht miterleben hier auf Erden. Wir werden zuvor, vor dem Abschluss des Friedensvertrags des Antichristen mit dem Staat Israel, entrückt werden. Das kann man auch nach dem gesamten Sinn der Bibel betrachten, denn für uns hatte Herr Jesus alle Gerichte schon auf sich genommen. Ja, es ist vollbracht, sonst wäre es ja nicht vollbracht. Ja, und unser Herr lügt nicht, wenn er sagt, es ist vollbracht. Das ist also auch ein Indiz dafür. Und auch, dass zu Beginn, bevor der Herr Jesus über die Gerichte spricht, sagt er schon, dass die 24 Ältesten im Thronsaal sitzen und anbeten. Ja, vorher. Und die 24 Ältesten, das haben wir auch schon gehört in der Reihe, das ist die Zahl der Gläubigen. Ja, und das sind dann auch wir. Wir sind also vorher schon beim Herrn. Der Bereich der Offenbarung 2 und 3, das hatten wir uns auch schon angehört, das hat Jesus als das bezeichnet, das was ist. Und das, was ab Kapitel 4 kam, das ist das, was kommt, sagt der Jesus. Also es ist Zukunft. Wir können also wirklich davon ausgehen, dass all diese Dinge, die Gerichte, passieren werden, wenn wir schon beim Herrn Jesus sind. Aber es gibt auch Ausleger, die kommen auf eine andere Meinung. Aber das lassen wir einfach so stehen. Ja, und da kann auch jeder sich auch selbst mal hineinlesen in die Thematik und sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Wichtig für die Ungläubigen, die Gottes Gnade in Jesus bisher nicht angenommen haben, ist das prophetische Wort der Offenbarung eine Warnung für das kommende Gericht. Für uns ist es eine Botschaft der Ermutigung und der Freude. Ich habe euch mal nochmal das Buch von Uli Neuenhausen, was er letzte Woche vorgestellt hat, draufgeschrieben, weil es einfach das ausdrückt, das Buch, das glücklich macht. Ja, und dieses Buch ermutigte Christen zu allen Zeitaltern. Sie dürfen wissen, dass keine Ungerechtigkeit, die jemals gegen sie angetan worden ist, bleibt ungesühnt. Keine Träne, die nicht getrocknet wird. Nichts, was der Jesus nicht wieder neu und schön machen wird. Ja, das und der Böse werden gerichtet, der Tod und die Sünde, Satan und der Hades werden uns nichts mehr anhaben können. One day. Jede Feder, die man dir vielleicht mal ausgerupft hat, wird der Herr Jesus nicht nur wieder hineinstopfen in dein Federkleid, sondern du wirst ein wundervolles, runzelfreies Brautkleid anhaben. Wir alle gemeinsam. Ja, also, auch wenn dir heute die ein oder andere Feder fehlt in deinem Federkleid, das kann so sein. Und vielleicht wird auch in den nächsten Jahren noch die ein oder andere Feder dazukommen. Sei dir gewiss, nicht ein einziges Haar, nicht eine einzige Feder, die verloren geht. Alles wird der Jesus sehen und er wird es neu machen. Ich glaube, das ist ein Grund zur Freude. Ja, und wir dürfen darüber ermutigt sein, dass am Ende der Drangsalzeit tatsächlich alles auch vollbracht sein wird, auch die Gerichte, und alle Ungerechtigkeit ist dann gesühnt. Gottes Plan ist zuverlässig und wird genauso aufgehen und sich erfüllen. Gottes Verheißungen, wie schon gesagt, sind immer wahr und er ist immer treu. Warren Wiersbe sagte mal so treffend: Wir als heute lebende Christen erwarten nicht die Gerichte, wir erwarten den Herrn Jesus. Ja, und ich glaube, das sagt eigentlich alles. Deswegen dürfen wir uns auf dieses ermutigende Buch der Offenbarung freuen und das Schatz entdecken. Noch ein paar weitere Gedanken. Die Offenbarung ist auch eine Enthüllung. Ja, so ist eigentlich das wahre Wort im Deutschen eine Enthüllung, im Englischen Revelation, ein Aufdecken, ein Sichtbarmachen. Und zwar die Zukunft der Menschheit und der Schöpfung sowie die Zukunft des Bösen. Das wird sichtbar für uns. Es ist wie bei einer Einweihung eines Denkmals, das kennen wir. Irgendwie eine besondere Person, Prinz Charles oder wer, steht vor einem verdeckten Gemälde und dann wird die Decke weggerissen und dann ist es enthüllt. dann kann man alles sehen. Alle Einzelheiten und Konturen, konkret und detailliert. Oder wir kennen den Christo, interessanter Name, der Künstler, der hatte mal den Reichstag verpackt und viele andere Dinge auch. Ja, und wenn man sich das so anschaut und jetzt nimmt man dieses Tuch weg, ja, darunter würde man sofort den Reichstag erkennen mit allen Einzelheiten, jeden Stein, jede Kontur, den Schriftzug, jedes Fenster. Alles würde man erkennen, wenn man das so wegnimmt. Das ist eine Enthüllung. Ja, und so ist auch das Buch der Offenbarung letztlich zu verstehen. Hätte es dieses Buch nicht gegeben, wäre ja vieles verhüllt geblieben. Ja, aber Gott war es wichtig, uns das zu zeigen. Er nennt uns seine Freunde. Jesus nennt die Jünger seine Freunde, weil er ihnen auch Dinge zeigt und erklärt, die göttlich sind, die für die Zukunft sind. Das sagt der Jesus seinen Jüngern und das tut er mit uns heute auch. Ja, wir sind seine Freunde, er zeigt uns Gottes Plan. Im Griechischen lautet das Wort für Offenbarung bzw. Enthüllung auch Apokalypse. Dieses Wort hat in unserem Sprachgebrauch schon mal einen negativen Touch. Damit verbinden wir immer schlimme Ereignisse. Aber der ursprüngliche Gedanke der Apokalypse, des Wortes, ist eigentlich, wir sehen in die Zukunft. Ja? Und wir sehen etwas Wunderbares, Einzigartiges, einen Lichtmarathon in der Dunkelheit, in der Finsternis der Welt. Gott leuchtet uns die Zukunft hier etwas aus. Und beim Studium der Offenbarung lernen wir Gott selbst und seinen Sohn immer noch mehr kennen. Das ist auch wichtig. Sein Erlösungsplan für die Menschen und die gesamte Schöpfung. Wir verstehen Gottes Wesen besser, wir verstehen Gottes Liebe, aber auch seine Gerechtigkeit und die notwendigen Gerichte über die gefallene Menschheit und die gefallene Schöpfung. Gott nimmt den Schleier fort. Wer sagt, dass es einfach wäre? Ne? Der Herr hatte anscheinend ein paar Probleme, wenn man so seinen Gesichtsausdruck anschaut, aber er hat es geschafft, ne? Das wissen wir. Ein Bräutigam, das ist so eine Tradition, die nicht überall wahrgenommen wird, gucken, was der Aaron macht. Ne? Bin ich mal gespannt, ob die Becky dann auch so einen Schleier, schauen wir mal. Wenn der Bräutigam der Braut den Schleier wegnimmt, nachdem sie sich beide das Ja-Wort gegeben haben, ja, man gibt sich das Ja-Wort und dann nimmt der Bräutigam den Schleier weg, dann darf der Bräutigam auch seine Braut küssen, seine Liebe beweisen oder ein Zeichen dafür geben, in aller Öffentlichkeit. Gott stellt uns seinen Sohn als liebenden Bräutigam dar, für seine Braut, für die Gemeinde, für uns. Und wenn du ihm dein Ja-Wort schon gegeben hast, gehe ich mal von aus, dass ja die meisten das getan haben, dann wird dir und mir dieses Buch zum Segen sein. Ja, aber ich finde das ein schönes Bild, wie man das so, ne, den Schleier hoch. Und er, wie gesagt, hat es auch geschafft. Ja, möchte nun die Gelegenheit nutzen, auch noch tiefer einzusteigen in die Bibel. Ich habe mir dazu auch selbst in 15 Monaten viele Gedanken gemacht, habe alles aufgeschrieben, was mir so in den Kopf kam, habe da eigene Betrachtungen zu der gesamten Offenbarung aufgeschrieben. Wenn da einer Interesse hat, das ist sehr detailliert, ich gehe sehr detailliert, auch ins Alte Testament, grabe viel aus, da sind ganz viele Schätze drin, habe mich aber auch von anderen Kommentatoren leiten lassen. Also es ist nicht nur meins, sondern steckt ganz viel auch anderes drin und vor allem Heiliger Geist hoffentlich. Also gerne, wer Interesse hat, meldet euch bei mir. Ja, das Lamm bricht die Siegel. Jetzt kommen wir zu den Gerichten. Ich hoffe, so die Einstimmung hat euch ein wenig Mut gemacht, ermutigt, jetzt auch die Gerichte anzuhören. Ja, wie gesagt, das Lamm. Es ist gut, dass das Lamm das auch getan hat, ne? Dass das Lamm gefunden wird oder eines Tages gefunden wird und dass der Jesus dieses Lamm ist und alle Berechtigungen hat, die Siegel zu brechen. Oh, das ist ein bisschen klein, aber es geht, ne? Kann man lesen. Ne? Lese uns den Text aus Offenbarung 6, Verse 1 bis 8. Das sind die ersten vier Siegel, das sind die vier Reiter. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete, und hörte eines von den vier lebendigen Wesen, wie mit einer Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben. Und er zog aus, siegend, um zu siegen. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte S, immer das Lamm, ne, haben wir im Hinterkopf. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name ist Tod. Und der Hades folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. So viel der Text, behaltet euch die Pferde. Ich werde jetzt auf die einzelnen Pferde eingehen. Das ist nochmal ein kleines Bild. Es ist gut, dass es etwas undeutlich ist. Ne? Wollen ja niemanden erschrecken, aber so sieht's halt aus. Ja, Stoßbild wieder weg. Gehen wir nochmal auf den Bibeltext. Nun beginnt also die Zeit der Trübsal. Viele Propheten sagen die sieben Jahre der Trübsal, die im Buch der Offenbarung beschrieben wird, schon voraus. Im Alten Testament können wir da ganz viel von lesen. In Daniel, in dieser Weissagung, die Daniel hat in Kapitel 9, erzählt der Engel Gabriel dem Daniel von den Ereignissen, die die Nation Israel bis zur Wiederkunft Jesu erleben wird. Die darin erwähnten 70 Wochen beschreiben 490 Jahre, die in drei Phasen eingeteilt werden. Die ersten beiden enden mit dem Tod des Herrn Jesus. Die letzte Phase, eine Woche, Jahrwochen, sieben Jahre, die beginnt noch, die kommt noch. Ja. Die dritte Phase von nun sieben Jahren ist die Dauer der Trübsal, die auch im Buch der Offenbarung beschrieben ist. Sie fängt damit an, dass der Antichrist einen Bund mit vielen erzwingen wird und endet mit der Wiederkunft des Herrn Jesus auf der Erde. Das wahre Gesicht des Antichristen wird sich offenbaren und am Ende der Trübsal wird er endgültig besiegt werden. Diese Trübsalzeit, ich gehe mal auf ein paar verschiedene Zeiten ein. Kann ich, glaube ich, hier... Ja, genau, Frage nach den Zeiten. Diese Trübsalzeit wird auch Zeit der Bedrängnis Jakobs genannt. Ja, da habt ihr mal so diese Begriffe, die man immer wieder hört und liest. Wo kann ich die einordnen? Trübsalzeit gleich Zeit der Bedrängnis Jakobs. Dann gibt es von der Trübsalzeit ist zu unterscheiden die Gnadenzeit, die Endzeit, die Zeit der Heiden und auch die Zeit der großen Trübsal. Sorry, ich muss euch ein wenig damit hineinnehmen, damit ihr wisst, was da oder damit ihr das mal auseinanderhalten könnt. Es ist relativ kompliziert, wenn man es einfach nur so liest. Deswegen ein kleiner Überblick. Und wie gesagt, wenn ihr das haben wollt, bitte meldet euch. Die Gnadenzeit ist die Zeit nach Golgatha, quasi bis heute. Ja, heute noch haben Menschen die Möglichkeit, zum lebendigen Glauben zu kommen. Der Heilige Geist ist da und kann Menschen zu Jesus Christus führen. Und das ist die Gnadenzeit. Diese Zeit, die wir heute haben, das ist auch die sogenannte Endzeit, ja, die letzte Zeit, bevor diese Trübsalzeit beginnt. Und die Intensität der Endzeit steigt an. Und wenn wir das Weltgeschehen uns anschauen, scheint fast am Siedepunkt zu sein. Ne? Dann gibt es die Zeit der Heiden. Steht in Lukas 21, Sacharja 12, können wir das auch lesen. Und diese Zeiten der Heiden begannen mit der Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar, gehen über die Gnadenzeit hinaus bis dass der Herr Jesus am Ende der Trübsal wiederkommt. Ja, so lange können die Heiden hier wirken auf dieser Welt. Das ist die Zeit der Heiden. Ja, das Zarenreich, all diese ganzen Reiche, das, die heute China, Russland, Amerika, die imperialistischen Länder, damals die Kaiser und Könige, wie die geherrscht haben, das ist alles Zeit der Heiden. Nach der Entrückung der Gemeinde werden die Zeiten der Heiden also weiter andauern. Der Antichrist wird seine Herrschaft antreten. Und dann kommt dieser Friedensvertrag. Und dann beginnt die siebenjährige Drangsalzeit. In der Mitte der siebenjährigen Drangsalzeit, der Trübsalzeit, wird sich der Antichrist in den Tempel setzen, der schon wieder aufgebaut wird. Ja, der steht ja heute noch nicht. Der wird wieder aufgebaut werden und dann steht der dort und genau in der Mitte dieser Zeit, nach 3,5 Jahren, setzt sich der Antichrist da hinein, lässt sich anbeten. Er wird als das Gräuel der Verwüstung bezeichnet in der Bibel. Und ja, die Zeit der Heiden endet mit der Aufrichtung des messianischen Reiches durch Jesus Christus und wenn das tausendjährige Reich beginnt. Haben wir jetzt viel Zeiten gehört, ja, aber es ist einfach auch mal wichtig, dass man das so vor Augen hat. Ja, jetzt aber tatsächlich zu den vier lebendigen Wesen, nicht die vier lebendigen Wesen, sondern zu den vier Reitern. Beim ersten Siegel haben wir von dem Reiter auf dem weißen Pferd vernommen. Ja, und wenn man daneben noch Offenbarung 19 sich legt, sehen wir auch einen Reiter auf dem weißen Pferd. Und diese beiden muss man im Blick haben, wenn man sich überlegt, wer ist denn dieser erste Reiter? Und siehe, ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen, ja, der linke. Ne? Kein Pfeil da drin im Übrigen, ihr seht einfach nur einen Bogen. Und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, hatte diesen Siegeskranz auf dem Kopf. Und er zog aus, siegend und um zu siegen. Es ist nicht Jesus Christus, der hier dargestellt wird. Man könnte es ja meinen, aber er ist es nicht. Ja, wenn wir nämlich den Herrn Jesus aus Offenbarung 19 nehmen, da sehen wir einige Unterschiede. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Das ist unser Herr Jesus. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Eine Krone auf, ja? Das ist was anderes wie der Siegeskranz. Trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als er nur selbst. Den hat er da auch drauf. King of Kings zum Beispiel haben sie da drauf geschrieben bei dem Bild. Er ist bekleidet mit einem blutgetauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor. Ein Schwert, kein Bogen. Ja, auch ein großer Unterschied. Damit ihm die Nationen schlage und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Ja, und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben. König der Könige und Herr der Herren. Das ist unser Herr Jesus. Hier wird da beschrieben auf dem Kopf diese Diademe, das sind Kronen. Und die Waffe ist das scharfe, zweischneidige Schwert, das Wort Gottes. Das ist ein Bild für das Wort Gottes. Auch wir sind aufgerufen im Kampf gegen das geistlich Böse, was uns auch heute schon begegnet, das Schwert zu gebrauchen. Ja, wir haben auch die Bibel. Jesus hat es uns vorgemacht, als er versucht wurde in der Wüste. Und auch wir dürfen dieses Schwert Gottes benutzen. Der Reiter aus Offenbarung 6 hatte auf seinem Kopf lediglich einen Siegeskranz, griechisch Stephanos. Und seine Waffe ist ein Bogen ohne Pfeile. Interessant ist, warum hat er keine Pfeile? Weil der Antichrist zunächst kommt und es scheint so, als würde er Frieden stiften. Er stiftet den Friedensvertrag mit Israel und die ersten 3,5 Jahre wird er sich gar nicht so schlimm offenbaren. Erst wenn die 3,5 Jahre rum sind, dann offenbart er seine ganze Boshaftigkeit. Warum gibt es diesen Reiter, der so ähnlich aussieht. Warum ist das so? Da wird der Uwe uns auch noch mit hineinnehmen in den nächsten Predigten. Diese falsche Dreieinigkeit. Ja? Hier versucht Satan, nämlich er möchte sein wie Gott und der Antichrist soll so sein wie Jesus. Ist aber nur ein ganz schwaches Abbild. Also kann gar nicht, also überhaupt nicht da mithalten. Weder kann Satan mit Gott mithalten. Ja? Satan versucht immer, uns die zwei Schachspieler vor Augen zu führen, Gott und er selbst. Ja? Und beide sind gleichberechtigt und schieben die Figuren auf dem Schachbrett. Nein, 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 so ist das nicht. Ja? Also Satan ist niemals in der Lage, Schach zu spielen mit Gott auf gleicher Ebene. Das geht gar nicht. Gut. Der Reiter ist also der Antichrist, das erste Tier aus dem Meer, da werden wir auch später noch von zu hören. Man kann schon mal vorwegnehmen, Satan gibt dem Antichristen seine Macht. Er kommt aus dem Meer, der Antichrist, aus dem Weltgeschehen. Er wird eine reale politische Person sein, die die Weltmacht übernimmt. Und der Antichrist wird ein Großmaul sein, ein Lästermaul. Und das völlige Gegenteil von unserem Herrn Jesus, der in seinem Herzen sanftmütig und demütig ist. Diese Demut kann man von dem ersten Reiter keinesfalls erwarten, von dem Linken hier. Es wird auch gesagt, dass der Antichrist auszieht, um zu siegen, und es wird ihm gegeben, zu siegen. Ja, das hört sich erschreckend an, das ist auch sicherlich erschreckend. Aber auch das betrifft die Menschen, die dann leben werden. Ja? Ihm wird gegeben, tatsächlich die auch gläubige Menschen zu gefangen zu nehmen, sogar zu töten. Es wird ihm gegeben. Dieses Recht gibt Gott dem Antichristen. Er lässt es zu. Das sind aber, wie gesagt, nicht wir. Deswegen keine Angst, das sind nicht wir. Das sind die Menschen, die dann zum Glauben an den Herrn Jesus kommen, wenn die Trübsalzeit begonnen hat. Was hält den Antichristen zurück? Ihn hält zurück der Heilige Geist. Heute kann der Antichrist noch gar nicht wirken. Ja, wenn er heute hier schon wäre, er kann noch gar nicht wirken. Vielleicht gibt es ihn als real existierende Person schon. Er lebt vielleicht. Vielleicht ist er irgendwo schon an irgendwelchen Regierungen beteiligt. Wissen wir nicht. Aber er kann noch nicht agieren, weil der Heilige Geist ist noch auf dieser Erde mit uns in der Gemeinde. Ja, der Heilige Geist ist in uns. Wenn wir entrückt werden und der Heilige Geist geht quasi mit in den Himmel, mit uns, dann beginnt der Spielraum für den Antichristen. Gut. Ja, und der Antichrist setzt sich dann an die Stelle des wahren Christus. Er lässt sich anbeten und verehren. Er wird die Welt versuchen und betrügen. Und Gott wird die Menschen, die der Wahrheit an Jesus Christus nicht geglaubt haben, der Versuchung hingeben. Die Menschen werden nach einem Saul rufen, ja, dem starken und großen Mann, nicht nach ein David, einem kleinen Jüngling. Ja, aus rein menschlicher Sicht ist das durchaus verständlich, wenn dieses völlige Chaos auf Erden herrschen wird nach der Entrückung. Man muss sich vorstellen, viele Millionen Menschen gleichzeitig entrückt, darunter Menschen in Berufen wie Ärzte oder sonst was oder Piloten, die gerade fliegen. Ja, also ganz großes Chaos, wenn auf einmal diese Menschen alle entrückt werden. Da werden die Menschen nach einem starken Mann rufen. Das hat man auch in der Vergangenheit immer schon mal erlebt. Wenn es den Menschen dreckig geht, rufen sie in der Politik nach einem starken Menschen. Das zweite Pferd ist das feuerrote Pferd. Ja, der Antichrist wird Krieg mitbringen. Das feuerrote Pferd steht nämlich für Krieg. Ein Symbol für Krieg. Vielleicht für einen weltweiten Krieg, vermutlich ist das so, wenn man das liest, was dann später kommt. Der Antichrist oder Satan wird diesen Krieg anzetteln. Und der Antichrist wird für die ganzen weiteren Pferde verantwortlich sein. Ja, es ist in der Verantwortung und im Willen, im ganz bewussten Willen Satans, diese Pferde auf die Menschheit loszulassen. Und er darf es auch, es wird ihm zugebilligt. Dann kommen wir zu dem schwarzen Pferd. was eine weltweite Hungersnot symbolisiert. Das ist die logische Folge von einem weltweiten Krieg, dass dann, wir sehen es ja auch, was jetzt gerade los ist. Ja, mit Ukraine ist ein Krieg in einer Gegend und schon in der Kornkammer, ganzen Wege klappen nicht mehr. In Afrika haben sie wahrscheinlich wirklich große Probleme, heute schon mit Hungersnot. Dazu kommen die Dürren, es wächst nichts. Aber durch diesen Krieg weltweit kann man sich sehr gut vorstellen, dass es auch ganz große Hungersnot geben wird. Es wird eine Inflation herrschen. Roger Libby nimmt an, dass es eine Teuerung gibt in dieser Zeit. Er hat das mal umgerechnet mit diesen Denaren, was wir eben gelesen haben. Roger Libby rechnet 1200% Steigerung. Ja, und das ist wow. Ja, das haben wir im Moment, 8% Inflation. Ne, wir denken, das ist viel. Wacht's mal an. Ne, wir sind's ja nicht. Es sind die Menschen, die dann leben werden. 1200% mehr. Die Reichen im Übrigen werden nicht betroffen sein. Ja? Das Öl soll man ja und den Wein nicht angreifen. Die Wut der Armen wird sich, es wird soziale Unruhen geben. Ja? Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Das gibt auch nochmal Krieg untereinander. Das fahle Pferd, was dann das vierte Pferd ist, ist auch wieder die logische Konsequenz. Wenn von Krieg und von Hungersnot, dann kommt das, ja, dann kommt der Tod. Weil da ist kein Ausweg mehr. Das fahle Pferd steht also für den Tod. Ihm wird die Macht gegeben, diesem fahlen Pferd im Übrigen, den vierten Teil der Menschheit zu töten. Wenn wir heute wissen, es sind 8 Milliarden Menschen auf der Welt heute. Wenn jetzt Entrückung wäre, sind die Christen weg. Ja, bleiben wie viel noch übrig? Immer noch so 7, was weiß ich, ne? Gehe ich mal von aus. Also immer noch rund 8 Milliarden Menschen wahrscheinlich. Und davon ein Viertel, 2 Milliarden Menschen. 2 Milliarden Menschen, die hier betroffen sind von dem fahlen Pferd oder von diesen vier Reitern. Heftig. Das ist ein immenses Gericht, was hier beschrieben wird. Und was Jesus letztendlich ausübt, ja, das Lamm hat ja die Siegel gebrochen, die ersten vier Siegel, das ist die Geschichte, die Gott genauso zulässt. Ja. Wenn wir die vier Siegel dann hinter uns haben, kommen aber nochmal 3 Siegel. Es geht ja weiter mit den Gerichten. Das siebte Siegel enthält die 7 Posaunengerichte. Danach kommen noch 7 Plagen und 7 Zornesschalen. Also das ist schon alles sehr heftig, was wir da lesen. Und trotzdem, nächste Woche, versuche ich uns die Ermutigungen rauszuholen aus den Posaunen. Mal gucken, wie wir es hinkriegen. Ich möchte jetzt nochmal eingehen auf Jesu Endzeitrede. Auch hier ist es oft so, dass wir den Text aus Matthäus 24 einfach so nehmen und nehmen ihn für uns und sagen, das ist jetzt so, das ist, da wird unsere Endzeit beschrieben. Es ist nur ein Schatten. Warum ist es nur ein Schatten? Lass uns mal gemeinsam lesen. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein? Und, zweite Frage, was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Pferd 1. Ja, der Antichrist, ne? Der Geist des Antichristen, Pferd 1. Kann man vergleichen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Kriege, Pferd 2. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte, Pferd 3. Und Erdbeben da sein und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen, dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Pferd 4, der Tod. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Das ist also die Endzeitrede unseres Herrn Jesus. Es beschreibt die Zeit nach der Entrückung der Gemeinde. wenngleich der Geist des Antichristen schon heute da ist, die Liebe auch heute schon immer mehr erkaltet, auch das wissen wir. Kriege und Hungersnöte gibt es auch heute, immer mehr Todesopfer. Und wir hören auch von Seuchen. Und die Schöpfung ist heute auch bedroht. Die Intensität dieser Geschichten nimmt auch zu, das spüren wir ja. Aber trotzdem ist diese Endzeitrede in Matthäus 24 nicht für uns geschrieben. Es ist für die Menschen geschrieben, die dann leben werden, wenn die Pferde auftreten. Wir erwarten nicht die Gerichte, wir erwarten den Herrn Jesus. Die Jünger hatten ihn gefragt, den Herrn Jesus, wann das alles geschehen wird. Die erste Frage beantwortet er ihnen im Paralleltext in Lukas. Da ist ja auch eine Endzeitrede abgeschrieben, abgedruckt. Hier beschreibt er, wann das passieren wird. Ja, 70 nach Christus. Ne? Da ist dann das Römische Reich und die brechen den Tempel ab, kein Stein auf dem anderen. Das ist 70 nach Christus passiert. Den zweiten Teil der Frage beantwortet er im Matthäustext. Warum die das nicht beide aufgeschrieben haben, sei es drum, wir haben es ja im Text, von daher ist es gut. Und wir können hier lesen den zweiten Teil. Und der Herr Jesus beschreibt diese Dinge, die Zeichen seiner Wiederkunft, und zwar nicht der Entrückung, sondern die Zeichen seiner Wiederkunft am Ende der Zeitalter. Ja, das müssen wir wissen. Die Jünger fragen, was sind die Zeichen deiner Wiederkunft? Ja, was muss vorher passieren? Ja, die vier Pferde, damit geht's los. Trotzdem ist dieses Weltgeschehen von heute natürlich auch so ein Indiz, so eine Art Vorschatten, kann man sich vorstellen. Ja, es wird auch immer schlimmer. Wir haben das Gefühl, immer mehr Kriege, immer mehr Seuchen, immer mehr Tote. Hat aber auch was mit uns Menschen selbst zu tun. Ja, wenn wir wissen, vor 100 Jahren gab es 3 Milliarden Menschen auf der Erde. Ja, das heißt, die haben sich auch viel besser verteilt. Die haben nicht in Krisenregionen gewohnt oder Tsunami-Gebieten. Ja. Heute leben 8 Milliarden Menschen hier, das heißt, die Wohnorte mussten sich ja irgendwo anderweitig ergeben. Und dann wohnen die Menschen halt in Gebiete, wo halt auch die Naturgewalten auch sind. Das ist also auch irgendwo der Mensch ein Stück alleine. Und trotzdem spüren wir, es wird immer schneller, wie bei den Geburtswehen einer Frau. Wir dürfen aber auch wissen, Gott würfelt das nicht irgendwie aus, ja, sondern er hat einen konkreten Plan. Und die Zeit ist rum, unsere jetzige Zeit, die Gnadenzeit. Und wann ist Entrückung? Das sagt die Bibel auch. Wann ist Entrückung? Jetzt wollt ihr es wissen, ja, wenn die Zahl der Heiden voll ist. Ja, dann ist nämlich Entrückung. Wenn Gott alle seine Leute, die er ausgewählt hat, beisammen hat, dann ist dann auch Ende. Ja, wir wissen noch nicht, wie viele Heilige noch fehlen. Aber wir können dafür beten, dass die Menschen, die heute noch oder die Gott sich noch aussucht, dass sie bald Ja zu unserem Herrn Jesus sagen. Ja, und dass der Bräutigam den Schleier von der Braut wegnehmen kann. Dieses Ja für Jesus. Ich glaube, dafür sollten wir beten. Und wenn zum Beispiel auch Ethnos, ja, unter unsere Missionswerke immer mehr Menschen das Wort bringen, dafür sollten wir beten, dass die Zahl der Heiden bald voll wird, denn dann kann der Jesus uns in der Entrückung abholen. Und ich glaube, das ist unser Ziel. Wir erwarten den Herrn Jesus in der Entrückung. Dafür können wir beten, darauf können wir uns freuen, ein Buch der Freude und der Ermutigung. Und ja, ich würde jetzt gerne noch mit uns beten.